Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gnade über unserem Leben. Wir danken dir für das, was wir erlebt haben jetzt unter Anbetung. Wir danken dir einfach für deine Gegenwart und wir ehren dich, Vater, Herr, dass du dich daran erfreust, wenn deine Kinder in Einheit zusammenstehen, wenn sie vor dir erscheinen. Und dann lässt du dein Angesicht leuchten, Herr, wie du es verheißen hast, Herr. Und du ziehst deine Kinder zu dir und du arbeitest an jedem einzelnen Herzen. Und ich danke dir, dass du begonnen hast. Und ich bitte, Herr, dass du dein Wort dort hineinsehst. Herr, du hast durch die Anbetung, Herr, eine Tiefe bewirkt, Herr. Wir sind deiner Güte begegnet, Vater, und sie ist immer noch hier. Und danke, dass du unsere Herzensböden aufweichst, Herr, durch deine Gnade auf unserem Leben. Und ich bete, Herr, dass du deine Worte jetzt nimmst durch den Heiligen Geist und dass du sie hineinsehst in unser Herzen und dass wir mit dieser Bereitschaft auch dir dein Wort empfangen, Herr, dass es nicht ein Menschenwort ist, sondern das Wort Gottes, was bleibt und was uns verändert, Herr. Und so wollen wir dich auch wertschätzen, Herr, was dein Wort betrifft, wollen es respektieren, Herr, und gib uns die Gnade, nicht nur es zu hören mit Ohren, die hörend sind, Herr, wie Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu sagen hat, sondern gib uns auch die Gnade, das Wort zu tun. Denn du sprichst und es geschieht und so bete ich, dass genauso in unserem Herzen passiert. Amen. Gut, okay, ich würde mal bloß ein paar Sätze sagen, noch mal eine kleine Zusammenfassung der letzten Wochen. Und zwar möchte ich noch mal kurz zurückgreifen auf den letzten Gottesdienst, bevor wir in Urlaub gefahren sind, der 19.07. Und das war für uns eine starke Ermutigung. Es war ausgedünnt durch den Urlaub, aber wir hatten so stark den Eindruck, nicht irgendwie ein abgeflachtes Programm zu fahren in der Urlaubszeit, sondern das zu bringen, was der Geist Gottes betont. Und da haben wir uns weiter mit dem zweiten Petrusbrief beschäftigt. Und es war für mich für uns eine richtig gute Zeit, wie der Heilige Geist sich nicht nur in der Anbetung bewegt hat, sondern auch das Wort so bestätigt hat, dass so eine Gegenwart Gottes hier war, dass ich dann gesagt habe, irgendwann mal nach 1:30, wir brechen jetzt ab und wir könnten eigentlich bis abends noch hier bleiben. Wir beenden das einfach und nehmen das mit nach Hause. Und der Markus hat es die Woche, 14 Tage später, dann weitergeführt. Ja, habe ich gehört, das war richtig gute Zeit. Und der Sick hat letzte Woche dann über die Ruth gesprochen. Und ich fand es mal sehr gut, dass so unterschiedliche Aspekte zum Tragen kommen. Weil über die Ruth, über das Buch, habe ich in den 21 Jahren bloß mal kurz mal angeschnitten, aber noch nicht so vollständig gesprochen. Und so ist es gut, wenn verschiedene Geschwister hier das Wort ergreifen, so dann, weil die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und so haben wir drei Geschwister, die hier oder vier, die hier das Wort bringen. Und das ist gut, weil der Herr aus verschiedenen Seiten dann seine Dinge bringt und das Volk Gottes dadurch ernährt wird. Und wer nicht dabei war, ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten nochmal eingehen, an dem 19.07. Ich hatte es nochmal so stark betont, diese Sache, dass derjenige, der die Gnade Gottes auf seinem Leben erkannt hat, wie Petrus in seinem zweiten Brief in Kapitel 1 dann schreibt, dass wir die niemals vergessen dürfen, dass uns die Sünden aus Gnade vergeben sind. Dass wir niemals vergessen dürfen, dass es einen gab, der sein Allerbestes für dich gegeben hat, nämlich Jesus, der Vater, seinen Sohn, aus Liebe, die du nie erfassen und begreifen kannst, und der Sohn Gottes alles im Himmel zurückgelassen hat, sich in diese Menschengestalt gezwängt hat. Der Sohn Gottes, der alles geschaffen hatte, wurde Mensch in diese irdische Begrenzung und er starb stellvertretend für uns. Und er starb nicht nur, wurde begraben und stand von den Toten wieder auf. Und das dürfen wir nie vergessen. Diese Gnade, die uns erwiesen wurde. Und dann hatte ich das aus dieser Begebenheit von der Frau, die in das Haus des Pharisäers kam. Jesus hat eine Einladung erhalten von einem Pharisäer. Das ist grundsätzlich gut, aber er hat die notwendigsten Dinge versäumt, die man jedem Gast gewährt. Er hat Jesus weder die Füße gewaschen, noch den Willkommenskuss gegeben und noch hat er ihn mit Öl gesalbt. Ich habe es ausführlich erklärt, wie das im Mittleren Orient, was das für eine Bedeutung hat. Das sind die normalen Willkommensgrüße. Und damit zeigt der Pharisäer, ja, ich lade schon Jesus ein, aber ich gebe ihm nicht die nötige Wertschätzung, die er jedem Gast geben müsste eigentlich. Und dann kommt diese Frau rein die stadtbekannte Sünderin der Stadt. Und die war so von Christus angezogen, die war so von ihren Sünden überführt und von seiner Gnade und Güte gezogen, dass sie sich gewagt hat, in die Höhle des Löwen zu kommen, nämlich in das Haus des Pharisäers, der auf sie verachtungsvoll und anklagend abgeschaut hat. Und er dann gedacht hat im Herzen, wenn Jesus wüsste, wer diese Frau wäre, er würde nicht mit ihr reden. So, und was hat diese Frau gemacht? Sie kam von hinten an Jesus heran, er lag ja auf dem Polster, sie saß ja nicht auf Stühlen und seine Füße waren nach hinten. Und sie kam heran und sie weinte Tränen der Buße. Und mit diesen Tränen hat sie den Staub abgewaschen. Müsst ihr euch vorstellen, die Füße waren staubig, da hat kein Wasser bekommen. Und die Tränen dieser Frau wuschen seine Füße. Und sie hat dann ihr langes Haar genommen und hat die Füße von Jesus abgewaschen damit oder getrocknet. Und sie hat seine Füße gesalbt mit einem Salböl, was circa einen Monatslohn ungefähr wert war. Sie hat all ihr Geld verwandt, um Jesus die Füße zu salben. Und dann sagt Jesus am Schluss, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Amen. Und da geht es nicht darum, dass der Pharisäer keine Sünde hatte oder weniger Sünde hatte und die Frau eine stadtbekannte Sünderin war. In Gottes Augen sind wir alle schuldig. In Gottes Augen haben wir genauso die Ewigkeit verloren oder die Herrlichkeit Gottes verloren und sind alle auf dem Weg in die ewige Verdammnis wie der schlimmste Kriminelle, der auf dieser Erde lebt. In der Hinsicht unterscheidest du dich nicht von ihm. Alle sind auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und über alle hat sich Gott erbarmt und Jesus hat dir die Sünden vergeben, wenn du zu ihm kommst. Und diese Frau hat das erkannt. Sie war so von Jesus ergriffen. Behaltet mal heute dieses Wort. Sie war ergriffen von ihm, dass er sie nicht verurteilt, sondern dass er ihre Buße mit offenen Armen empfängt, mit offenen Herzen und ihr Vergebung gewährt. Weil am Ende sagt Jesus, Frau, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Amen. Und wisst ihr was? Diese Frau hat nie wieder gesündigt. So haben auch wir Christus eingeladen in unser Haus, in unser Herzen. Aber der Unterschied ist, wie behandeln wir Jesus? Sind wir so wie der Pharisäer? Wir denken, ja, Jesus ist wichtig und wir wollen ja die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen. Und wir haben die Grundsätze des Evangeliums verstanden und verinnerlicht und ein Stückweise umgesetzt. Jesus, bitte komm du in mein Herz. Wie der Pharisäer Jesus eingeladen hat. Und er hat ihm auch was zu essen gegeben, aber hat ihm nicht die nötige Wertschätzung geschenkt. Und wisst ihr, was bei dem Pharisäer gefehlt hat? Und das ist dieser religiöse Geist der Selbstgerechtigkeit. Keine Buße. Alles nur hier oben im Verstand. Er wusste, ja, Jesus ist ein guter Lehrer, ich will mal Zeichen Wunder sehen. Aber was bei ihm fehlte, war die Herzensbuße. Und das ist so ein krasser Unterschied zwischen diesem innerlich distanzierten, abgeklärten, kühlen, selbstgerechten, nach außen hin frommen, heuchlerischen Pharisäer und dieser stadtbekannten Sünderin, deren Herz offen lag. Und diese Frau sollte uns als Vorbild dienen. Und wie gesagt, an diesem Sonntag habe ich ausführlich darüber gesprochen. Und die Gegenwart Gottes war so stark hier, weil genau das der Herr betont. Das ist ihm so wichtig. Amen. Tränen der Buße, wie wir es jetzt am Dienstag erlebt haben, das ist die Währung des Himmels. Jede Träne der Buße, die du weinst, echte Herzensbuße, wird im Himmel in Gold verwandelt. Und jede echte Herzensbußen, Träne, berührt das Herz deines Vaters im Himmel. Und er reagiert sofort mit Vergebung, mit Reinwaschung, mit Heiligung, mit Barmherzigkeit, mit Gnade, mit Güte, mit seiner Liebe. Amen. Aber er kann dir das nur schenken, wenn du dich demütigst. Und von Herzen Buße tust. Amen. Wir kommen noch näher darauf heute. Ich Ich habe euch an dem Sonntag auch gesagt, dass ich da, wir sind da drei geteilte Wesen, Geist, Seele und Leib. Und wir verbringen unseren Urlaub immer so, dass wir alle drei Teile bedienen. Also nicht bloß, wir freuen uns an der Schöpfung, wir haben unser Körper tüchtig bewegt, manchmal zu viel, deswegen hatte ich auch diese Sehnenentzündung. Aber kilometerweise geschwommen. Aber es ist gut, gut, aber ein bisschen zu viel. So, und dann nehmen wir uns immer Zeit, auch unseren Geist zu erfrischen. Dass man im Urlaub ist man abgesondert von den ganzen alltäglichen Dingen. Und da haben wir uns viel Zeit mit dem Herrn genommen, nach dem Frühstück 1,5 bis 2 Stunden Herrn suchen, im Wort, im Gebet. Und Simone hat dort manchmal 1 Stunde Lobpreis gemacht in dem Bungalow und eine herrliche Gegenwart Gottes. Wir waren da 3 Seiten von Wald umgeben, vor uns der See. Also wir waren abgesondert, also richtig gut. Und dann habe ich tatsächlich diese Bücher geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Und das hat mein Herz wieder so berührt. Ich brauche das im Urlaub, dass mein Geist berührt ist. Dass mein Geist erfrischt wird und von innen heraus der ganze Mensch durchdrungen wird. So, und ich denke, dieser Steg, den wir haben zu unserem Bungalow, daneben unser Kanu, ist eines der gesalbtesten Bootsstege in Deutschland. Eines, das gesagt, ich will nicht. Wir saßen ja dort und wenn es zu heiß war, sind wir ins Wasser. Aber Simone hat das Buch von Kessri Kuhlmann. Ich hatte die Biografie von den David Brenner, dem Missionar unter den Indianern, zum 2. Mal gelesen. Mir ist viel mehr wird's aufgegangen. Und dann habe ich tatsächlich mich rangewagt und das dicke Buch von Randy Kay durchgearbeitet. Da habe ich mehrere Tage gebraucht. Es war schwieriges Englisch, aber 140 Nahtoderlebnisse. Er war selber, ich glaube, 40 Minuten im Himmel. Und er hat über 1000 Nahtoderlebnisse gesammelt, hat die Menschen interviewt. Also aus über 1200 Nahtoderlebnissen hat er 140 rausgefiltert, weil er war selber im Himmel. Und er warnt auch vor Fake, viel Fake im Internet, viel Fake Nahtoderlebnisse. Wenn dort Jesus nicht erscheint und dass du Buße tun musst, kannst du das sofort wegklicken. Das ist KI. Und er hat dort 140 rausgefiltert, hat die Leute einzeln interviewt und hat dann in der 3. Person ihre Zeugnisse weitergegeben, hat die in verschiedene Rubriken unterteilt. Aber ich rede heute nicht darüber. Aber eins muss ich nur sagen, viele dieser Dinge, die diese Geschwister oder diese Menschen, waren teilweise Ungläubige, die dann zurückgekommen sind, was sie dort erlebt haben und die von Jesus zurückgesandt wurden, denn die Wahrheit des Wortes Gottes zu bezeugen. Das heißt, jedes Nahtoderlebnis muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Die Wahrheit des Wortes Gottes zu bezeugen, ähnlich wie Theo das gesagt hatte damals, hat er in verschiedenen Rubriken unterteilt. Hat mich sehr berührt. Amen. Verschiedene Dinge. Aber eins möchte ich vorne ranstellen, dass viele Dinge, die hier gelehrt wurden, nicht nur von mir, fand ich da bestätigt. Viele Dinge bestätigt. War für mich eine Bestätigung. Viele Dinge. Dinge, die du teilweise heutzutage nicht mehr so hörst, sind für den Himmel wichtig. Ich habe mal 3 Vorwürfe gekriegt über das, was ich hier lehre in über 20 Jahren. Erstens, ich würde zu viel, es war nicht hier, es war eine Gemeinde, wo man regelmäßig gepredigt hat. Ich würde zu viel über Jesus reden. Dann hatte ich hier mal den Vorwurf erhalten von jemandem, der auch schon weg ist. Ich würde zu viel über Heiligung sprechen. Und dann kommt immer mal der Vorwurf, ich würde zu viel über die Wiederkunft des Herrn reden. Und wisst ihr was? Diese 3 Themen sind in der Prioritäten im Himmel-Liste ganz oben. Das sind die Themen, über die die Apostel gesprochen haben. Und das sind die Themen, die dem Vater und Jesus durch den Geist unwahrscheinlich wichtig sind. Amen. War für mich auch nochmal eine Bestätigung. Und deswegen werde ich den Kurs nicht ändern. Ich werde hier und da mal so ein Zeugnis mit einfließen lassen als Bestätigung, was das Wort Gottes sagt. Was Menschen dort erlebt haben. Aber jetzt lasst uns nochmal, der Sig möge mir es erlauben, nochmal auf das Buch Ruth zurück zu kommen, weil da gibt es einen Teilvers, der mich unwahrscheinlich angesprochen hat, schon viele Jahre. Er hat über Ruth gesprochen als wieder eine Frau, die so eine Treue, so eine Hingabe, eine Gottesfurcht gezeigt hat, ähnlich wie diese, aber sie war keine Sünderin, und du findest das. Aber ich rede jetzt nicht über eine Frau, über die Ruth, nicht über die Noemi, sondern über den Boas. Und lass uns mal aufschlagen, nochmal zum Buch Ruth. Ich nehme nur den Vers 18. Und da sprach die Noemi hier zu Ruth: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Das ging darum, dass Boas war ergriffen. Es geht um, ich habe vorhin gesagt, diese Frau war ergriffen von Jesus und dieser Boas war ergriffen von Ruth. Sie war jung, viel jünger wie er, sah hübsch aus, aber er war nicht davon ergriffen, er war von ihrer Herzenshaltung ergriffen. Das hat er sich ausführlich gesagt, das will ich jetzt nicht wiederholen. Er war von ihr so angezogen, von ihrem Charakter, von ihrer Treue, ihrer Schwiegermutter gegenüber und von ihrer Gottesfürchtigkeit, das hat ihn nicht losgelassen, das hat ihn innerlich ergriffen. Und als sie dann zu ihm kam und sagte, sei du mein Löser, dann, das war für ihn der Himmel auf Erden. Also sie hat sich ihm praktisch die Bereitschaft gezeigt, du darfst mich gern heiraten. So, und dann hat das dieses, was Boas in seinem Herzen hatte, diese Ergriffenheit, führte dann dazu, dass Noemi das erkannt hat. Es war eine ältere Frau, die war weise, die hat es gesehen in diesem Mann. Sie hat gesagt, dieser Mann hat einen Charakter, was man in einem Mann sucht. Ich rede das mal zu Männern, weil das Buch Ruth geht nicht nur über Frauen, sondern auch über Männer, über den Boas. Und sie sagt, dieser Mann hat eine Eigenschaft in seinem Herzen. Er hat etwas in seinem Charakter. Er wird nicht ruhen, bis er die Sache zu Ende geführt hat, bis er dich gelöst hat. Er wird nicht ruhen. Er wird einen Eifer an den Tag legen. Er wird die Führung übernehmen und er wird dafür kämpfen, dass du seine Frau wirst. Setz dich hin und bleib ruhig. Er macht das alles. Er kämpft für dich. Und dieser Vers hat mich sehr inspiriert. Er wird nicht ruhen, bis er die Sache zu Ende geführt hat. Ich habe das in meinem Leben oft erlebt, dass mein Geist ergriffen wurde. Und dann hast du weder Mühen noch Kosten gescheut. Du hast nicht auf den Preis geschaut, sondern du hast das durchgezogen, bis du das durchgezogen hast. Amen. Im Geistlichen wie im Natürlichen. Vor knapp 45 Jahren habe ich auch nicht geruht, bis ich es dann 5 Jahre später zu Ende gebracht hatte. Jetzt sind wir 40 Jahre verheiratet, über 40 Jahre. Amen. Der Ephraim, das sagt letzte Woche zu mir, oh, so eine lange Zeit. Ich sagte, ja, wir haben uns schön aneinander gerieben, aber jetzt haben wir kaum noch Reibungspunkte. Ja, das heißt, dieser Boas hat einen Eifer im Herzen. Und das ist das, was Gott bei Männern sucht. Einen Eifer, etwas, was das Herz ergreift. Männer sind Kämpfer. Männer sind die, wenn die ergriffen sind von etwas, die keine Ruhe geben, die keine Kosten scheuen. Männer sind Soldaten Gottes. Amen. Wie Paulus beschreibt, die sich nicht um die alltäglichen Dinge kümmern, sondern um das Reich Gottes und nicht ruhen, bis die Dinge durch sind. Das ist ein Vorbild für uns Männer, dieser Boas. Im Natürlichen wie im Geistlichen. Amen. Wisst ihr, was in seinem Herzen keinen Raum hatte? Passivität. Passivität ist ein Geist. Ist ein Dämon, der die Männer lähmt. Und den musst du überwinden. Amen. So, wir reden weiter und blättern mal zu meinem großen Bruder, nämlich dem Petrus. Ich war ja der Andreas, sein jüngerer Bruder. Und hier liest du bei Petrus genau dasselbe. Und ich möchte heute aus dem 2. Petrusbrief weiter lernen. Haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen. Aber heute nehme ich nur 2/3 des Verses 5. und möchte das vertiefen. Und dort liest du genau dasselbe. Petrus schreibt hier auch von einem Eifer, von einem Ergriffensein. Zweimal innerhalb mehrerer weniger Verse. Und hier müsst ihr wissen, Petrus schreibt das hier am Ende seines Lebens. Er hatte 35 Jahre Dienst hinter sich als Apostel. Er hatte viele Menschen kennengelernt durch seinen Dienst. Und er stand kurz davor, gekreuzigt zu werden unter Nero. So, und seine Erfahrung gibt er an diesem Brief weiter. Und wir hatten uns die ersten Verse des Kapitel 1 angeschaut, das letzte Mal. Also schreibt er über die Gnade Gottes, die jedem einzelnen Gläubigen gegeben wurde. Und ich nehme heute den Vers 5, fangen wir dort an. Und vorher schreibt er über die ganze Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, die Gott reichlich über jeden Menschen, über jeden Gläubigen ausgegossen hat. Und zwar für jeden, der es ergriffen hat. Die Gnade Gottes ist für jeden, aber nicht jeder hat es ergriffen. So, und wer die Gnade Gottes ergriffen hat, für den gibt es eine Veränderung. Das heißt, die Gnade Gottes, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, sein Charakter, sein gutes Werk verändert dein Herz. Du bist von Christus ergriffen, wie diese Frau, die dann zu ihm kam und Buße tat. Und dann, wie gesagt, ich gehe auf die ersten Verse nicht ein, haben wir ausführlich drüber gesprochen, da beschreibt dort die Gnade, die Verheißung Gottes und dass Gott uns alles zum Leben, was zur Gottesfurcht dient, fürs tägliche Leben, alles geschenkt hat, überreich. So, und dann sind wir von oben her, von Neuem geboren, durch den Glauben, haben wir das empfangen. Und dann braucht es eine Frucht der Wiedergeburt, das ist halt das Thema. Die Frucht der Wiedergeburt. Was geschieht dann? Gott hat alles in uns investiert und er erwartet eine Frucht. Und so sagt er hier im Vers 5, so setzt eben deshalb, weil ihr alles empfangen habt, die Güte Gottes erlebt habt, seine Gnade, so setzt allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und dann fügt er noch 6 weitere Früchte an, die Gott erwartet, wenn wir seine Gnade ergriffen haben und von Christus und vom Vater ergriffen worden sind. Gott erwartet eine Frucht. Und dann sagst du, okay, ich weiß es, ich hebe die Hand, wenn du fragst, welche Frucht, die Liebe. Hast du recht. Aber die Liebe kommt erst an 7. Stelle. Es ist ein Weg, dass die Frucht der Liebe in uns wächst. Und hier spricht ein Apostel, der Jesus 3,5 Jahre erlebt hat. Hier spricht ein Apostel, der 35 Jahre mit Menschen gedient hat, als ein Führer der damaligen Christenheit. Und er hat gemerkt, wie das Evangelium auf Menschen wirkt. Und das sind seine letzten Worte, es ist sein Vermächtnis. Und er sagt hier zu den Gläubigen, und dieser Brief spricht zu uns heute in diese Zeiten, und er sagt, ihr habt Christus seine Gnade empfangen, ergreift sie neu, bleibt in dieser Gnade, und diese Gnade Gottes hat eine lebensverändernde, fruchtbringende Kraft. So, und er sagt hier, kurz gesagt, dein Glaube muss Werke hervorbringen, sonst ist er tot. Und sonst, hier beschreibt er das, dein Glaube muss als erstes eine Frucht hervorbringen, ein Wort, das uns im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr geläufig ist. Erweise in deinem Glauben Tugend. Und über dieses Wort möchte ich heute mal anfangen zu reden. Weil das ist erstens für die meisten von uns im heutigen Sprachgebrauch verwendet es kaum noch jemand. Aber das ist der Beginn, was du in deinem Glauben hervorbringen darfst als Frucht. Und wenn diese Frucht nicht da ist, kommst du niemals zur Liebe. Ich lese mal noch die anderen Früchte, dass man mal den Zusammenhang hat. So setze deshalb allen Eifer daran, Vers 5, und reich in deinem Glauben, also die Gnade Gottes, die du ergriffen hast im Glauben. Diese Wiedergeburt, die du erlebt hast, sie lebt in dir. Du bist von Christus ergriffen und diese Gnade muss eine Frucht hervorbringen, die Gott erwartet. Nämlich als erstes reiche durch deinen Glauben, wenn er echt ist, reiche Tugend da. Und das ist der Anfang. Wir werden noch darüber reden, warum es da das Erste ist. Und das baut alles aufeinander auf. Und aus der Tugend die Erkenntnis, aus der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, die Geduld, im standhaften Ausharren der Geduld die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Agapeliebe. Erst dann, als Sieb, das ist ein Weg, den wir als Gläubige beschreiten dürfen. Das ist diese Frucht, die die Gnade in unserem Leben hervorbringen möchte. Das ist das, was Gott in dich investiert hat und du hast alles erhalten. Lest die ersten zwei Verse noch einmal. Gott hat alles in dich investiert. Er hat dir alles gegeben, was zum Leben und zur Gottseligkeit auf dieser Erde dient. Er hat dir alles geschenkt, damit du die Ewigkeit bei ihm verbringen kannst. Und ihr Lieben, jetzt vielleicht ich mal kurzes Zeugnis ein, die Barmherzigkeit und die Liebe und die Güte Gottes ist unbeschreiblich. Paulus hatte ich weiß nicht, ob es manche sagen, er hatte das Nahtoderlebnis aus 2. Korinther 14, wo sie ihn gesteinigt hatten. Ja, lest da in der Apostelgeschichte, man steinigte Paulus und dann stand er wieder auf und ging in die nächste Stadt und predigte. Und er berichtet im Korintherbrief, dass er im dritten Himmel war. Im Paradies und unaussprechliche Dinge sah und hörte. Das heißt, er hat den Himmel gesehen, er war dort. Jesus ist ihm hier auf der Erde mehrmals erschienen und ist Jesus im Himmel begegnet und dem Vater und der Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er, ich kann es kaum beschreiben. Manche sagen, er hatte ein Nahtoderlebnis, wo er gesteinigt wurde. Manche sagen, er hat eine Entrückung, egal. Paulus hat es erlebt. Amen. Und er sagt in seinem Brief, die Liebe des Christus, die unser Verständnis weit übersteigt. Und jeder, der aus dem Himmel zurückgekommen ist, bezeugt dasselbe. Das heißt, die Liebe des Vaters und die Liebe von Jesus ist das Erste, was dir dort begegnet. Und zwar mit so einer Wucht, dass du das nur mit deinem Geistkörper aushalten kannst. Mit deinem irdischen Körper, unfassbar, das geht nicht. Das heißt, du wirst von einer Liebe, alles ist, wenn Jesus dich anschaut, so von einer Liebe durchdrungen. Manche haben den Vater gesehen, riesengroß, und hat mit ihm gesprochen. Und das Erstaunliche ist, wenn Jesus oder der Vater mit dir spricht, du fühlst dich, als wärst du der einzigste Mensch auf dem ganzen Universum. Du fühlst dich von Gott so geliebt, so angenommen, als wärst du der einzigste Mensch. Und gleichzeitig macht das Gott mit Milliarden. Und das ist Gott. Amen. Und er sitzt im Himmel, Jesus im Himmel, und er macht das hier. Deswegen hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Deswegen verstehst du jetzt besser, wenn du sowas gelesen hast, verstehst du besser, was in Römer 5,5 steht, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in jedes Herz seiner Kinder durch den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist empfängst du ein Maß der Liebe, was du hier auf dieser Erde ertragen kannst. Die Barmherzigkeit Gottes, seine Güte und seine Heiligkeit erfüllt im Himmel alles. Es ist alles Licht. Und die Heiligkeit Gottes ist nichts Schlimmes, nichts Abschreckendes. Wenn Gott sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Die das erlebt haben, haben gesagt, diese Heiligkeit Gottes, diese Reinheit, du hast nur noch ein Bestreben, heilig zu sein wie er. Weil du merkst, in dieser Heiligkeit, in dieser Reinheit, da gibt es keine Sünde mehr. Da gibt es keine negativen Gedanken mehr. Sag, du läufst frei im Himmel rum, du hast keine komischen Gedanken mehr über andere, wenn du die begegnest. Sondern sofort eine Annahme da, das ist nichts, was du hinter den Rücken denkst. Du bist sofort willkommen, du bist angenommen. Du bist zu Hause in der Familie Gottes. Und alle haben gesagt, hier bin ich zu Hause. Er hat Zeugnisse drin von Ungläubigen, denen Gott so eine Barmherzigkeit geschenkt hat, auch Verbrecher, die erschossen wurden im Himmel und dann Gnade erlebt haben. Gott hat ihnen Gnade geschenkt, Buße zu tun. Also solche Zeugnisse seiner Gnade, aber das ist eins von Milliarden. Und alle, die in Sünde gestorben sind, auch Christen, die zurückgekommen sind, hatten ein echtes Problem. Die haben gesagt, warum hat Gott mich auserwählt, während Millionen dort die Grauen der Hölle erleben? Warum gerade mich? Das ist Gottes Gnade. Und Gott hat sie zurückgesandt, ich erweise an dir Gnade, damit du den Menschen die Wahrheit sagst. Die waren alle von der Gnade Gottes so erfüllt, die waren radikal verändert. Viele von denen, die vorher Sünder waren, also Drogenabhängige und sonst was, die haben Dienste angefangen und sind in die entlegenen Enden der Erde gegangen, um denen das Evangelium zu bringen, die so in der Sünde stecken, wie sie selbst gesteckt haben. Aber um das nochmal voranzustellen, diese Gnade Gottes, seine Güte, die Petrus in zwei Versen hier beschreibt, ist so überwältigend, dass Petrus ja schreibt, diese Gnade erkennst du durch die Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, du brauchst die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, um ihn jetzt zu erkennen, wie er wirklich ist, um sein Maß seiner Gnade zu erfassen. Amen. Da waren Familienväter, die waren im Himmel angekommen, die haben alles vergessen, was auf der Erde war. Die sind im Opetisch meistens gestorben. So, die kamen an und Jesus musste erst mal daran erinnern, du hast eine Frau und Kinder zu Hause, ich schicke dich wieder zurück, du hast noch einen Auftrag. Das war weg. Oder Frauen, die im Himmel waren, waren alleinerziehende Mutter, dann schwere Geschichten, alles. Die kamen im Himmel an und Jesus sagt, du da kannst nicht hier bleiben. Sie sagt, ich will hier bleiben. Ich will nicht zurück auf diese Erde. Und Jesus sagt, du hast zwei Kinder. Du musst zurück. Deine Kinder brauchen dich und sie brauchen mich. Versteht ihr jetzt, das ist, was die Bibel beschreibt von dieser unfassbaren Liebe, von der Gegenwart Gottes, die Offenbarung, die beschreibt über einen neuen Himmel, neue Erde. Gott schickt diese Menschen zurück, die Zeugnis geben, es ist genau so, wie es drin steht. Amen. Und aus dieser Gnade und Liebe Gottes gibt es einen wichtigen Punkt. Deswegen achte ich das als diese Kritik, als Wertschätzung, dass ich zu viel über Jesus rede und seine persönliche Beziehung zu ihm, unsere persönliche Beziehung zu ihm. Es ist eigentlich eine hohe Auszeichnung für mich, eine Wertschätzung, weil das Thema war, was sie im Himmel als erstes gehört haben. Jesus hat gesagt, ich suche dich. Ich bin für dich gestorben, damit ich eine persönliche Liebesbeziehung mit dir haben kann. Die dem Vater begegnet sind und sagt, ich habe meinen Sohn gegeben, damit ich mit dir eine persönliche Beziehung haben kann. Das ist das Wichtigste im Himmel. Amen. Deswegen werde ich nie aufhören, das selber zu leben, immer tiefer und darüber zu sprechen, zu ermutigen, zu trösten, zu ermahnen, zurechtzuweisen. Das ist das Wichtigste. Weißt du, du stehst eines Tages vor ihm. Du kommst an, dann kommt der Jesus entgegen, seine Herrlichkeit, die Augen voller Feuer. Und du wirst von einer Liebe eingehüllt aus seinen Augen, die unbeschreiblich ist. Und wisst ihr was? Diese Liebe wird immer stärker. Je länger du oben bleibst, umso mehr kannst du aufnehmen. Die hört nie auf. Die haben alle gesagt, das höchste Maß der Liebe auf der Erde, das höchste Maß des Glücklichseins, der Freude und des Friedens, was du hier erlebst, musst du, die kurzen Momente deines Lebens, hier in dieser gefallenen Schöpfung, musst du multiplizieren mal mindestens mal 1 Million. Dann kommst du annähernd an das, was dich im Himmel erwartet. Auf der anderen Seite, der schlimmste Schmerz, der schlimmste Horror, der dir auf dieser Erde passieren kann, das multipliziert bei mindestens mal 1 Million, ist das, was die Menschen erleben, die in der Hölle sind. Die Entscheidung liegt bei uns. Gott sucht eine Frucht. Wende aus deinem Glauben, wende den Eifer, setze Eifer frei. Eifer. Gott sucht heiligen Eifer, wie der Boas. Er hat nicht geruht, bis er die Sache zu Ende gebracht hat. Gott möchte dir das heute ins Herz legen. Und wenn du diesen Eifer nicht hast, tue Buße. Wie diese Frau unter Tränen. Ich wünsche das, was am Mittwoch hier geschehen ist, wünsche ich jeden Einzelnen von uns. So wie wir alle jetzt durch die Bank mehr oder weniger beschaffen sind, glaube ich nicht, dass wir bereit sind, wenn Jesus jetzt zurückkäme. was er jetzt macht durch seinen Heiligen Geist, er verändert die Herzen. Er bringt zuerst echten Herzensbuße. Amen. Das ist seine Gnade, die er uns noch gewährt. Es ist so essentiell, so wichtig, diese Beziehung zu Jesus täglich zu leben. Und der Teufel setzt alles dran, um dich davon abzubringen. Er benutzt, wie Simone sagt, die Medien definitiv. Er benutzt dein Alltag, diesen Reichtum, diesen Wohlstand, den wir haben. Er benutzt andere Menschen. Und er, als allererstes benutzt er deine Gedanken. Er arbeitet ganz stark in deiner Gedankenwelt. Und wenn du diese Gedanken, das ist nochmal ein komplexes Thema an sich, aber wenn du dann diese Gedanken zulässt, hat er dich unter seiner Kontrolle. Und schau mal in deinen Freundeskreis. Umgib dich mit Freunden oder Freundinnen, die Jesus Christus eifrig nachfolgen. Umgib dich mit diesen. Reduziere deinen Freundeskreis. Den anderen kannst du mal Zeugnis geben, aber mit denen du ständig zusammen bist, umgib dich mit Menschen, die als Jünger leben. Die diesen Eifer im Herzen haben. Die dich herausfordern, mit denen du gemeinsam den Weg gehst. Falsche Freundschaften beziehungsweise falsche Ehebündnisse, die nicht von Gott sind, können unter Umständen in die ewige Verdammnis führen. Da war ein Zeugnis von einer Frau, waren mehrere dieser Art, aber die in der Hölle gelandet sind, Christen. Und ich nehme nur eins raus, das war eine Frau, die war mit dem Herrn im Eifer unterwegs, feurig, die war beim Gebet dabei, die war in den Kleingruppen, Sonntag im Gottesdienst, die hat gedient, die war die Woche über in der Gemeinde, die war am Sonntag dabei, die lebte das Leben einer Jüngerin. Sie brannte für Jesus. Aber sie war allein. Und dann hat sie einen Mann kennengelernt, der nicht brannte für Jesus. Und weil eine Frau hat ja Bedürfnisse für heiraten, ich suche einen Mann, dann hat sie ihn letztendlich geheiratet. Und dieser Mann war nur oberflächlicher Christ. Und durch diese Ehebeziehung hat sie nicht ihn mehr an das Feuer Gottes gebracht, sondern er hat sie zur Lauheit verführt. Und im Laufe der Ehe hat sie die Gebetsversammlung verlassen, die wöchentlichen. Kam nicht mehr zum Gebet, war ja nicht mal wichtig. Die Hausgruppen verlassen, die Gemeinschaft war ja nicht mal wichtig. Und sonntags zum Gottesdienst kommen sie nur noch, wenn persönliche Dinge den Sonntag nicht ausgeführt, wenn nichts Persönliches geplant wurde. Also nur noch sporadisch. Und das zog sich eine Weile hin. Und diese Frau starb während einer OP. Und diese Frau landete in der Hölle. Und sie fand sich wieder inmitten von drei Gruppen von Menschen. Und die erste Gruppe waren Moslems. Können wir sagen, okay, sie glauben ja nicht an Jesus, sondern das ist eine Lehre, der Islam ist eine Lehre aus der Hölle. Sie fand sich wieder mit Moslems in der Hölle, mit Leuten aus der LGBTQ-Bewegung, also das Ganze, die 28 Geschlechter jetzt vertreten, die landen alle dort, wenn die nicht Buße tun. Und die dritte Gruppe, die dort mit vorhanden war, waren abgefallene, laue Christen, wie sie. Und Jesus hat ihr nochmal Gnade geschenkt. Sie hat geschrien und Gott, aber manchmal nimmt Gott solche Leute raus, aber darauf kannst du nicht vertrauen. Und das war einer von denen, die gesagt hat, warum gerade mich? Millionen von ehemaligen Christen sind dort unten. Aufgrund von Lauheit. Und Jesus hat zu ihr gesagt, er hat das Zitat aus der Offenbarung 3, Die Gemeinde in Laodicea. Und Jesus hat gesagt, weil du lau geworden bist, habe ich dich ausgespien aus meinem Mund. Kannst du hier nicht rein. Wir lesen das manchmal so drüber weg, die Bibelstellen. Aber wisst ihr was, wenn jemand das erlebt hat, was das für eine Folge hat, wenn du ausgespien wirst, wenn Jesus sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Das bedeutet, du kommst nicht in seine Gegenwart. Weil manche das auslegen heutzutage, die falschen Gnadenlehrer, die sagen, okay, du empfängst dann keinen Lohn im Himmel. Nee. Das wäre ihr ewiges Schicksal gewesen. So, und das ist eine Warnung an uns. Nicht laut zu werden. Und in ihrem Fall war es eine Person, die sie verführt hat. Achte genau, mit wem du zusammen bist. Bringt dieser Mensch dich weiter zum Herrn oder nicht? Bist du stärker, dass du ihn prägst oder nicht? Okay. Setze alle diesen Eifer dran, steht hier, damit du in deinem Leben Tugend erweist. Mir kommt noch ein Zeugnis, und das ist aber das letzte für heute. Weil das passt zu dem, was der Simone am Mittwoch hatte als Offenbarung, und Markus hat es dann auch nochmal bestätigt, und was er heute früh gesagt hat und was hier um den Eifer geht. Der Teufel wendet alles an, um dir diesen Eifer zu stehlen. Sei achtsam auf deine Gedanken. Sei achtsam mit den Medien. Und ich fand in einem Nahtoderlebnis, fand ich diese echt krasse Aussage, die ich mal hier getroffen habe, die ich aber nicht zurücknehme und die ich jetzt noch verstärken möchte, weil durch dieses Zeugnis wurde das bestätigt. Ich habe hier mal gesagt vor längerer Zeit, wenn du deine Kinder den Computerspielen überlässt, gibst du sie in die Hand des Teufels, in die Hände der Dämonen. Und sie kriegen sie unter ihrer Kontrolle. Das war eine Aussage vom Heiligen Geist, die er mir gegeben hat als Warnung, weil leider haben eine Aufgabe, die Herde zu führen. Und da gehört auch die Warnung dazu. Wenn du eine Gefahr erkennst, bist du als Leiter verpflichtet zu warnen. Derjenige, der die Warnung hört, hat die Entscheidung, wie er damit umgeht. Das ist nicht mal Gottes Sache und auch nicht mal die Sache des Leiters, weil jeder hat einen freien Willen. Wie reagiere ich auf Warnung? Aber du liest so oft in der Schrift, dass Leiter verpflichtet sind, zu warnen, zu ermahnen. Und Paulus sagt sogar, zu drohen und streng zurechtzuweisen. Und das ist ein Zeichen der Liebe, weil du den Zustand des Menschen siehst. Und ein Schäfchen, was eine Giftpflanze frisst, dem schmierst du kein Honig ums Maul, damit er die Giftpflanze besser verdaut. Sondern dann warnst du das Schäfchen, wenn es auf dem falschen Weg ist oder was Falsches frisst, lass das sofort sein. Es verdirbt dich. Weil du bist am Wohl der Seele und des Schafes interessiert. Und so habe ich diese Aussage getroffen, weil wenn du deine Kinder, bis 18 Jahre hast du vom Herrn eine Rechenschaft über deine Kinder. Du bist rechenschaftspflichtig, du hast eine Verantwortung. Und wer seine Kinder den Computerspielen überlässt, weil die Klassenkameraden, Kameradinnen genauso machen, Christen sollten einen Unterschied machen. Wenn du dich in dem Sog beugst und das gewähren lässt, gibst du es in die Hände der Dämonen. Ein junger Mann, die Zusammenhänge weiß ich nicht mehr genau, da ist 1979 gestorben. Er ist in der Hölle gelandet. Jesus hat ihm Gnade geschenkt, hat ihn zurückgebracht. Und er hat in der Hölle was gesehen. Mehrere Dinge, beschreibt er in seinem Buch. Und unter anderem hat er gesehen, dass die Dämonen 1979 in der Hölle ein Freudenfest gefeiert haben. Und wisst ihr was? Er hat es gesehen auf Screen, auf Bildschirm und so weiter, was geschieht. Er hat auch die neue, moderne Technologie gesehen. Damals, 1979, dass es wie heute diese Earphones gibt, ne? Wo du was ins Ohr steckst und dann als Telefon benutzen kannst. Das war 1979 Science Fiction. Das hat er alles gesehen, dass diese Erfindungen kommen. Und dann hat er gesehen, dass die Dämonen ein Freudenfest gefeiert haben, weil sie die Entwicklung von Computerspielen vorausgesehen haben. Und die haben sich 1979 schon gefreut, dass das eines Tages mal auf der Erde geschieht. Weil durch diese Technologie der Computerspiele haben sie Kontrolle über die Gedanken und die Herzen der Menschen, besonders der jungen Generation. Und das war für mich eine Bestätigung, die Warnung, die ich ausgesprochen habe. Das heißt, wenn du dich damit dann sagst, okay, das sind nette Computerspiele, das sind weniger nette, ist keine Gewalt, sondern es gibt auch gute. Wo ist da die Grenze? Alles beeinflusst dein Denken. Es macht alles süchtig, auch das sogenannte Gute. Satan ist der Fürst über die Luft. Er beherrscht diese Dinge. Wenn du dich dem öffnest, wirst du Teil des Spiels. Du wirst Teil des Ganzen. Du verbindest dich damit. Und du nimmst diese Bilder auf und diese Worte. Und du agierst damit. Der Mensch nimmt es meist auf, wenn er Dinge sieht. Das ist alles satanische Verführung. So, und wenn diese Dinge dann kommen und dann nimmst du diese Gedanken auf, dann wirst du süchtig, du kommst dann nicht mehr los. Und dann geht es zu Level. Und die Kontrolle nimmt zu. Und das tötet dein geistiges Leben. Das ist das einzige Ziel. Die Gedanken, die Herzen zu besetzen. Und du erkennst das an deinen Kindern, wenn deine Kinder anfangen, in der Sprache der Computer Personen zu sprechen. Wenn die dieselbe Sprache anfangen zu sprechen, erkennst du, das Herz ist schon besetzt. Denn wovon das Herz redet, das Herz voll ist, redet der Mund. Dann merkst du, dass die Kontrolle der Dämonen schon das Herz erfüllt haben, zum Teil. Es gibt immer noch Buße, es braucht Freisetzung. Echte Buße, Befreiung und klare Linie. Und dann verbring viel Zeit mit deinen Kindern, dass sie gar nicht erst auf diese Idee kommen. Teenager brauchen Gespräch und keine Computerspiele. Wie viel haben wir mit unseren Mädchen gesprochen? Wir waren manchmal, ich war noch von der Arbeit nach Hause, ich habe nicht einmal alles ertragen, ehrlich. Aber ich bin manchmal am Tisch aufgestanden, weil die Kapazität war dann mal erstanden. Aber Teenager brauchen und Jugendliche brauchen nicht nur Mädchen und Jungs, brauchen viel Gespräch, viel Gespräch und Zuwendung. Du musst das ersetzen, was da Mangel ist. Amen. So, das war für heute das letzte Zeugnis, aber das sind alles Dinge, die mich bestätigt haben und wie ernst diese Dinge sind. Und gleichzeitig ist die Gnade Gottes für jeden da. Aber du darfst nicht das vernachlässigen, dass es einen Feind gibt, der dich mit aller Gewalt hasst und der alles dran setzt, Tag und Nacht dich von Christus wegzubringen. Und das Erste, was er anfängt in dir zu töten, ist der Eifer, dass du lau wirst. Da hat er schon gewonnen, weil er weiß, Jesus wird dich ausspeien. Er stiehlt dir deinen inneren Eifer. Denk an Boas. Und dieser Eifer wird nur genährt, wenn du mit dem zusammen bist, der ein verzehrendes Feuer ist. Nämlich die Beziehung zu Jesus selber pflegst. Amen. Mit seinem Wort in der Stille vor ihm wird der Eifer immer wieder neu entzündet. Täglich, früh am Morgen. Das Manna war weg, als die Sonne aufging. War kein Manna mehr da um das Lager von Israel. Die Sonne hat es verzerrt. Du musst das Manna sammeln, bevor die Sonne aufgeht. Das heißt, du musst deinen Geist ernähren früh am Morgen. Und dort setzt der Teufel an. Aber diese Strategien, da gehen wir nochmal tiefer rein, dass du begreifst, wie der Teufel agiert, wie er dein Fleisch aktiviert und wie er deine Gedanken erfüllt. Aber wir machen mal nacheinander, ja. Weil er greift zuerst deine persönliche Beziehung zu Jesus an und das Gebetsleben. Also den Priesterdienst. Diese zwei Dinge attackiert er als erstes. Weil wenn du nicht in diesen Dingen gehst, wirst du lau. Ihr habt Zeugnis von dieser Frau gehört. Das Erste, was sie vernachlässigt hat, nach der persönlichen Beziehung, waren die Gebetsversammlungen. Dann die Hausgruppen, dann den Gottesdienst. Das ist der Werdegang, wie du lau wirst. Kehr um, du Buße, entfache neu den Eifer. Er ist absolut gnädig und barmherzig. Ich schicke nochmal einen Satz voraus, vielleicht wiederhole ich den mehrmals, aber den müssen wir uns einprägen. Mangelnder Eifer oder mangelnde Tugend, Mangel an diesen Früchten, ist ein Erkenntniszeichen, die Diagnose dafür ist, Mangel an Gnade. Wenn du Mangel an Eifer hast, Mangel an diesen Früchten, hast du einen extremen Mangel an Gnade in deinem Leben. Das heißt, die Gnade hast du nicht ergriffen. Weil Gott dir ja alles gegeben hat, damit du ein Leben gemäß seiner Gebote führen kannst. Er hat dich mit Gnade überschüttet, du hast sie bloß nicht genommen. Es ist ein Mangel an Gnade. Jetzt lasst uns nochmal den Zusammenhang nochmal herstellen. Die Früchte haben ja aufgezählt. Lasst uns mal ruhig noch bis Vers 11 lesen und dann kommen wir nochmal auf die Tugend zu sprechen. So, jetzt sollen wir in unserem Glauben die Tugend darreichen und die anderen sechs Früchte. Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wenn sie zunehmen, es ist zunehmend, so lassen sie euch nicht träge und unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der als blind und kurzsichtig hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das meine ich damit. Mangel an Gnade. Jetzt im Vers 10 betont er nochmal den Eifer. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung als Kinder Gottes, füge ich schon zu, festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Hier sagt Petrus, wenn du diese Tugend, sagen wir mal von dem einen Thema, als Anfangsfrucht darreichst, wirst du nicht träge und fruchtleer sein. Du wirst geistlich sehend und nicht blind sein. Und deswegen sollen wir umso eifriger bemüht sein, genau das zu tun, denn damit machst du deine Berufung und Auserwählung als Gnade errettetes Kind Gottes fest. Denn wenn er diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Es ist ein Rat eines Apostels, wenn du diese Dinge tust, den Eifer und diese Dinge dann in deinem Leben entwickelst, wenn du allen Eifer dran setzt, das als erste Priorität in deinem Leben zu machen, dass diese Dinge bei dir wachsen und sie zunehmen, dann, sagt er, werdet ihr niemals zu Fall kommen und nicht straucheln. Und das ist schwach übersetzt. Das Wort heißt, dann werdet ihr nicht verloren gehen. Dann werdet ihr nicht in die ewige Verdammnis kommen. Das heißt es eigentlich wortwörtlich. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Das heißt, wenn du oben ankommst, und da waren etliche Zeugnisse auch dabei, die haben ein Leiter, die haben ein gottesfürchtiges Leben geführt und sie kamen im Himmel an, der Engel vor dem himmlischen, steht da vor jedem dieser 12 Tore, steht ein Engel vor dem Perlentor und schaut erst ins Buch des Lebens, steht diese Person drin, hat sie ihre Erwählung, Berufung festgemacht oder nicht. Und bei dem standen alle Türen offen. Die Engel willkommen geheißen, rein. Da kam Jesus und die waren zu Hause. Sie haben ihre Erwählung festgemacht. Das war ihre Priorität in ihrem Leben gewesen. Und so sollte es bei jedem Einzelnen von uns sein. Amen. Das möchte Gott, dass wir die Gnade ergreifen und in und aus seiner Gnade leben und alles dran setzen, wenn wir merken, dass wir lau werden, wieder zurückzukehren zu dieser ersten Liebe, zu diesem ersten Eifer. Amen. Was mich auch sehr berührt hat, war diese Aussage, die in der Bibel steht, du bist Gottes Hausgenosse. Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse. Du gehörst zu Gottes Haushalt. Du bist Teil seiner himmlischen Familie. Wie gesagt, wir haben dort Tränen vergossen auf dem Steg. Sie hat mir das erzählt, was sie gelesen hat von Kerstin Kuhlmann. Ich irre das. Und das hat mich so berührt, wo diese eine Person dann ankam. Im Thronsaal, der Vater, Jesus, der Heilige Geist, die Erzengel, ein paar davon. Maria, Josef, Elia. Also dein Namensvater da oben, den darfst du dort begrüßen, der hat schon ein längeres Wort wie du. Elia, die Propheten standen dort, Johannes der Täufer und andere aus der Schrift, aus dem Alten Testament. Und dann sagt Gott, der Vater, zu dieser Person, willkommen in meiner Familie. Was sagt Paulus? Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, du wirst den Himmel teilen mit Johannes dem Täufer, mit Elia, mit Jesaja, mit Derek Prinz, mit Maria Woodward-Edder, mit der mich immer unterhalten, und mit David Brennert. Das ist so stark, was der Heilige Geist durch den bewirkt hat, vor 300 Jahren unter den Indianern. Das, was Deutschland noch nie erlebt hat. Unter den Die waren unzivilisiert, die waren grob, die waren wild, die haben sich skalpiert und weiß was ich alles. Und der Heilige Geist fiel auf sie. Und die lebten zusammen wie die erste Gemeinde. Dieser Werdegang von Tugend bis Agape-Liebe ging bei denen innerhalb von wenigen Tagen. Das ist das, die haben auch die Gnade ergriffen. Und wisst ihr was? Was mich... warum ich sage, das haben wir halt nicht erlebt. Noch nicht. Die hatten diese Haltung wie diese Frau, die zu Jesus kam. Die haben manchmal unter Tränen geheult, weil sie erkannt haben, sie sind verloren. Die haben ihre Sünden erkannt und bekannt. Da waren schon Medizinmänner dabei, die Zauberei betrieben haben. Der Geist Gottes kam auf sie, die haben tagelang geheult, bis die durch waren. Und dann haben sie gestrahlt, sie waren wiedergeboren. Dann setzen sie einen Eifer an den Tag, eine Frucht, die du heutzutage suchst. Und sie hatten einen wirklich harten Arbeitsalltag. Die mussten manchmal tagelang auf der Jagd, um was irgendwie, dass die Familien überleben. Und Feld anbauen. Der Herr hat so eine Gnade geschenkt, da waren 100 zusammen. Der Geist Gottes fiel und die hatten nichts zu essen. Die sind von überall her, meilenweit aus den Wäldern gekommen, von Ohio und Pennsylvania. Dann in dieses Dorf am Susquehanna. Und oh Mann, Gott ist so gut. Wisst ihr, wer die Menschen liebt? Und er hat einen Mann gehabt, der ist bloß 29 geworden, weil er gestorben ist. Der hat sich überarbeitet. Da ist an Tuberkulose dann gestorben, weil er meilenweit durch die Wälder geritten ist. Manchmal hat er Blut gespuckt, ist zum nächsten Dorf. Wir würden zum Arzt gehen und sagen, lass mich krank schreiben. Da mit aller Gewalt hat er sich noch zu diesem Wigwam geschleppt. Sie hat ein großes Zelt aufgebaut. Da konnte gerade so stehen. Dann kam die Salbung und der Heilige Geist. Die haben Dinge erlebt wie zu Pfingsten, mitten in den Wäldern von Ohio. Und das wünsche ich mir hier. Da war der Mittwoch ein kleiner Anfang dazu. Echte Herzensbuße. Jedes Mal, wo der gesprochen hat, dann kommt eine Weise dazu. Fiel der Heilige Geist und die haben unter Tränen ihre Sünden bekannt. Jedes Mal. Immer stärker, immer tiefer. Bis die durch waren. Und was ich sagen wollte, und Gott hat für die Nahrung gesorgt. Wie er bei Jesus gesorgt hat, für, dass die Leute ausharren konnten bei Jesus. 5 Brote, 2 Fische. Was hat Gott dort gemacht, dass die Nahrung hatten? Ließ Gott auf einmal ein paar fette Hirsche vorbeiziehen. Die brauchen bloß Feinbürger. Und die haben sich alle dort in ihre Bestimmung bringen lassen, die Hirsche. Und dann hatten die 3 Tage lang zu essen. Und dann sind die wieder in ihre Dörfer zurück. Okay, aber bei ihnen, ist die Frucht gewachsen innerhalb kurzer Zeit. Der David war so erstaunt, sagte, wie schnell haben die das Evangelium begriffen? Wie schnell, die vorher nicht lesen, die Kinder, der hat Schulen für die gegründet, die konnten auch ein Vierteljahr schon lesen und schreiben. Also der Heilige Geist hat es so, also Englisch, so gesegnet, der hat sich selber gewundert. Okay, ich erzähle nicht weiter von dem Buch, aber das ist ein Zeugnis dafür, wie schnell das gehen kann, wenn Gott durch echte Herzensbuße vorbereitete Menschen findet. Es geht nur um die Herzensbuße. Alles andere macht Gott. Und deswegen kommen wir jetzt zur Tugend noch. Zum ersten Punkt der Tugend. Weil wir nicht verstehen, was Tugend bedeutet. Mal eine Definition. Tugend bedeutet Fähigkeit, Tüchtigkeit, ein Wohlverhalten vor Gott. Fähigkeit, eine Tüchtigkeit. Das heißt, aus deinem Eifer wende, bringe hervor eine Fähigkeit, eine Tüchtigkeit, einen Fleiß, dein Leben so zu führen, dass es Gott gefällt. Und zwar nicht sofort in Werke stürzen, sondern in deinem Charakter. Tugend hat etwas mit deinem Charakter zu tun und mit dem Charakter von Jesus Christus. Und zwar das, was einen Jünger ausmacht. Das heißt, die Teenager und Jugendlichen unter uns, die müssten eigentlich jetzt alles wissen, die könnten jetzt gleich vorne weitermachen. Das habe ich ausführlich zur Teen- und Jugendbibelschule beleuchtet, diese Charaktereigenschaft. Und die erste Tugend, die Gott sehen möchte, oder die erste Eigenschaft der Tugend, des Wohlverhaltens, ist der Grundcharakter von Jesus Christus, wo er sagt, lernt von mir Demut und Sanftmut. Das heißt, wenn du das mal mit meinen Worten übersetzt, sagt Gott, sagt Petrus hier, aus eurem Glauben wendet den Eifer daran und setzt alles dran, dass in eurem Glauben das Leben in eurem Alltag Demut und Unterordnung freigesetzt wird. Und das ist diese Grundhaltung, wo du in den Himmel reinkommst. Das ist dieser schmale Weg und die niedrige Pforte, wo dir der Eingang reich gewährt wird. Denn den Demütigen gewährt Gott Gnade und dem Stolzen wird er widerstehen. Ein stolzer Mensch, auch ein stolzer Christ, wie der Pharisäer, wird nicht in das Reich der Himmel kommen. Nur die Demütigen und die sich Gott und den Menschen unterordnen. Weil dieses Maß an Gottesfurcht hast du im Himmel. Demut hat etwas mit unserem Charakter zu tun und das ist etwas, was du lernen musst. Deswegen erwartet Gott, dass du es ihm darreichst als Frucht. Es ist echte Herzensbuße, es ist ein weiches Herz. Und du lernst das nur aus der Gemeinschaft mit Jesus und aus dem Wort, wie er gehandelt hat und wie er gewandelt ist. Und aus dieser Demut kommt Danksagung und Wertschätzung. Das ist eine Grundhaltung des Reiches der Himmel. Eine Haltung der Danksagung und der Wertschätzung. Und die sollten wir kultivieren und erwecken. Das heißt, wenn du in dir spürst, nicht nur die Demut, sondern auch du bist dankbar für jeden Mensch, du bist dankbar für alles und du gibst Menschen Wertschätzung, indem du dich ihnen unterordnest, die dir von Gott gesetzt wurden als Autoritätsperson. Ganz wichtig, Demut und Unterordnung gehören zusammen. Und du gibst diesen Menschen Wertschätzung. Wenn du dir Autoritätspersonen ehrst, ehrst du Gott. Mein Vater hat mal gesagt zu mir, weil ich ob er rebellisch war als Jugendlicher, hat gesagt, wenn du dich mir nicht unterordnen kannst, kannst du dich Gott nicht unterordnen. Das hat sich so eingeprägt bei mir. Ja, stimmt. Wenn du dich von Gott gesetzten Leitern, sei es Eltern, geistliche Leiter, Lehrer oder Chefs, wenn du dich ihnen unterordnen kannst, kannst du dich Gott nicht unterordnen. Da ist keine Demut, sondern Rebellion. Und da möchte der Herr noch dran arbeiten. Danksagung und Wertschätzung. Das ist die Grundeigenschaft eines Nachfolgers von Jesus. Demut. Lernst du wie Josef. Josef ging durch einen Prozess des tiefsten Zerbruchs, bis er auf den Thron des Pharao landete. Und Gott führte ich denselben Weg, den Weg des Zerbruchs. Ich hatte das heute im Frühgebet, diese Krüge von Gideon, die zerbrochen werden mussten, damit das Licht leuchtet. Lass dich von Gott zerbrechen. Er macht alles gut, aber er zerbricht nur das, was tönern in dir ist, das Irdische, das Fleischliche, das Rebellische, das Stolze, was Gott widersteht. Lass es zerbrechen. Das ist das beste Gebet, was du sprechen kannst. Und aus dieser Zerbrochenheit wächst Demut und dann die Auferstehung. Amen. Ich habe diese Woche einen Anruf von einem geistlichen Leiter, einem Freund von mir. Und da sagte, er hat so ein Problem mit einer Frau in der Gemeinde. Die ist gekommen, wie viele andere aus einer anderen Gemeinde. Und in dieser anderen Gemeinde durfte jeder alles. Gab es keine Regeln, jeder nach dem Motto, olympischer Gedanke, jeder ist da und macht mit. Na, dabei sein ist alles. Da gab es keine, man hat nicht geschaut, wie sieht der Charakter aus, ist diese Person überhaupt in der Lage, das Amt auszuführen. Jeder konnte dort alles machen. Und dann sind sie bei ihm in die Gemeinde gekommen und diese Frau sagt, gib mir das Mikro, ich will predigen. Ich bin die Oberprophetin. Gib mir mein Amt. Und da habe ich gesagt, nee, dann haben wir es abgestimmt. Und dann hat die Frau erstmal kurz Buße getan. Dann hat sie hinterher Hexerei betrieben. Hat negativ über ihn gesprochen, hat ihn versucht zu manipulieren, hat dann hintenrum gestreut. Da lässt mich nicht ans Amt, da gibt mir diese Position nicht, ich bin hier diejenige. Und die anderen auch, die aus der Gemeinde kamen, die hatten alle diese Grundhaltung. Sagt er, die kamen und die haben uns nur beschäftigt. Und jetzt war es so weit, dass er sie aus der Gemeinde ausschließt. Weil diese, wenn sie, hat nicht Buße getan, wurde ermahnt nochmal für den Ältesten, hat nicht Buße getan. Musste entfernen. Gib mir meine Position. Neid und Eifersucht. Ich brauche meine Stellung. Was du brauchst, ist Demut. Ich komme zu Jesus. Ich möchte meine Position. Komm zu Jesus und stirb. Zerbrich. Und dann wird Gott dich erhöhen. Ich sage zu dem Leiter, ich sage, diese Personen haben den Josef-Test nicht bestanden. Sagt er leider ja. Ich habe das auch mehrmals erlebt. Und leider, muss ich sagen, habe ich in den über 20 Jahren die meisten Fehler gemacht. Die meisten Fehler habe ich gemacht, wo ich zu gutmütig war. Wo ich mich von Menschen habe manipulieren lassen. Und dem ich nicht widerstanden habe. Jetzt habe ich gelernt, damit umzugehen, dass ich mich nicht mehr manipulieren lasse, sondern ich mache das, was der Herr mir sagt. Die Schrift sagt zu Leitern, lege niemand die Hand vorschnell auf. Setze niemand vorzeitig in ein Amt ein, damit er nicht stolz wird, er sich überhebt und das Gericht des Teufels kommt. Und gleichzeitig ist eine Balance. Sollst du Leute fördern in ihren Gaben und Berufung. Aber du musst auf den Charakter schauen. Was ist für die Person jetzt wichtig? Du siehst diese Gabe, du siehst das Gute, was drin ist, aber der Heilige Geist sagt, stopp. Nochmal in die Grube bei Josef. Sonst wird es Chaos, wenn ich der Person ein Amt gebe. Ein weiser, sehr alter geistlicher Leiter hat mal gesagt, setze niemand ein Amt ein, gib niemand das Mikro, der sich daran drängelt. Dann kannst du gleich den Teufel hinsetzen. Maria Woodward hat es ähnlich gesagt. Das heißt, was Gott sucht und dass Paulus auch Paulus hat Anweisungen an Timotheus gegeben, wie er Leiter raussucht oder Leute, denen er Verantwortung überträgt oder die einen Dienst einsetzt, denen er was anvertraut, Menschen anvertraut. Hat er gesagt, vertraue das, was ich dir gegeben habe, denjenigen an, die sich bewährt haben. Eine Bewährungsfrist. Und je schneller du die durchläufst, umso eher setzt der Herr dich in deine Position. Amen. Bewährung, wenn du Glauben siehst und Demut, Unterordnung, Wertschätzung, Dankbarkeit. Dann hast du diese Tugend, wonach Gott sucht. Fang da heute schon mal an oder mach das die nächste Zeit. Setz das praktisch um. Und danke denen, die der Herr über dich gesetzt hat. Danke deinen Eltern. Da liegt Segen drauf. Wenn du deinen Eltern, du musst nicht alles richtig halten, was deine Eltern gemacht haben. Meine Eltern haben auch nicht alles richtig gemacht. Und ich auch nicht, oder mir. So, aber sei dankbar, sag deinen Eltern, dass du sie wertschätzt, dass du sie liebst und dass du dankbar für sie bist. Dann kommt der Segen laut dem 5. Gebot auf dich. Dasselbe macht er mit deinem Lehrer mal, deiner Lehrerin in der Schule. Danke ihnen, wertschätze sie. Dann kommt der Segen auf dich. Du sollst dich nicht einschleimen, so meine ich nicht. Sondern um irgendwo eine gute Post. Nein, einfach mal eine Wertschätzung. Lass dir was, kannst du was einfallen. Konrad ist doch gut, oder? Du musst noch bewarten, bis du weit ist bei dir, Hanna. Dass die Schüler dich wertschätzen. So. So, dann wertschätze doch mal deine geistlichen Leiter. Bedank dich bei ihnen. Bei denjenigen, die jede Woche oder dreimal im Monat ihr Haus öffnen. Ich weiß, was das bedeutet. Bedank dich bei ihnen über die Opfer, die sie bringen, damit du zu ihnen kommen kannst. Einfach mal so ein paar Anstöße in diese Richtung. Ja, Eltern, bedankt euch doch mal bei denjenigen, die jetzt schon eine beträchtliche Zeit im Kinderdienst eure Kinder betreuen. Ob nur heute oder je nachdem, wir haben ja preis dem Herrn so eine Wertschätzung von uns an all diejenigen, die hier die Kinder betreuen während dieser Zeit. Also jetzt mal eine Dankbarkeit und Wertschätzung meinerseits. Ist eine Hochachtung. Ging sogar so weit, wo ich mal eher fertig war, dass die betreffende Person im Kinderdienst gesagt hat, was, schon fertig? Mein Programm ist noch nicht durch, ich muss das noch durchbringen. Also die sind schon vorbereitet, dass das nicht ganz so kurz ist. Es ist nicht selbstverständlich. Also meine hohe Wertschätzung, Anerkennung an all diejenigen, die ihren Kinderdienst machen. Und ihr Eltern, wertschätzt sie doch mal, die sich um eure Kinder kümmern. Oder eure Dinis, wenn das jetzt wieder losgeht, Dini-Kreis, Freitags oder Jugend, wertschätzt sie doch mal, dass sie sich um eure Kinder kümmern. Oder sie sich investieren, indem sie einfach Zeit mit ihnen verbringen. Von ihrem persönlichen Alltag zurückschrauben. Ist ein hohes Opfer. Ist alles nicht selbstverständlich. Vor Jahren hat mal ein Prophet zu uns gesagt, da gibt es ein Ehepaar in der Gemeinde, das ist ein Geschenk Gottes, aber die Gemeinde hat es nicht erkannt. Das heißt, die Gemeinde wertschätzt das nicht. Das war eine versteckte Ermahnung vom Herrn, dass die Wertschätzung noch zunehmen darf. Dass man das sieht und dass man das anerkennt und dass man das wertschätzt. Und das beschreibt die Schrift als Tugend. Amen. Oder jetzt mal an unseren Uwe eine Wertschätzung, der jetzt schon ein paar Jahre hier den Rasen mäht und das von sich aus macht. Auch nicht selbstverständlich, weil vorher hatten wir monatliche Hauskreistreffen, die das übernommen haben. Ist weggefallen, als jemand übernommen hat. Und das Team müssen wir noch verstärken, dass das nicht alles auf dir lastet. Ja? Und so könnte man fortfahren, hier an dieser Stelle. Aber das sind Gedankenansätze, wo sich Tugend zeigt, in einer Wertschätzung. Und Demut hat einen, oder diese Tugend der Demut hat einen Grundcharakter nämlich ich schaue weg von mir selbst. Und achte den anderen höher als mich. Ich schaue weg von mir, von meinen eigenen, was mich bewegt und was ich alles nicht gut finde. Es gibt immer was zu kritisieren. Und wenn er an mir nichts kritisiert, dann bin ich irgendwie auf dem falschen Weg. Weil dann sagt Jesus, wenn alle gut von euch reden, das haben sie mit den falschen Propheten auch gemacht. So, aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass man den anderen höher achtet und wertschätzt. Und das möchte Gott in uns hervorbringen. Und das ist die allererste Frucht, die er in uns hervorbringen möchte durch seine Gnade. Und wenn du merkst, dass der Eifer fehlt, dass dir die Demut fehlt, die Unterordnung, dann bitte Gott um Gnade. Das geht nur durch Gnade. Weil rein von deiner alten Natur her machst du immer genau das Gegenteil, was hier drin steht. Das Kreuz verändert. Und dann kommen die Früchte hervor. Und das ist das Zeichen, dass du echt von Neuem geboren bist. Die Frucht der Wiedergeburt. Echte Tugend, Demut. Ein weiches Herz. Amen. Paulus fordert sogar die Gemeinde auf, diejenigen wertzuschätzen und zu lieben, die dich streng zurechtweisen. Also die Ältesten, die die Aufsicht führen über die Seelen. Und diejenigen sollst du lieben um ihres Werkens willen, nämlich dass sie dich streng scharf zurechtweisen, steht dort im 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Habt ihr schon mal gelesen im Hebräerbrief? Sicher, Hebräer. Hebräer 13, Vers hab ich jetzt nicht hier. Da steht dort, dass Leiter, also Älteste, die ein Aufsichtsamt haben über die Herde, dass sie zweimal durch ein Gericht müssen. Du musst bloß einmal durchs Gericht, wenn du vor Jesus erscheinst. Älteste, Leiter, Pastoren, wie man sie nennt, Gemeindeleiter, werden zweimal gerichtet. Erstens persönlich und zweitens müssen sie Rechenschaft ablegen für jede Seele, die in ihrer Gemeinde ist. Das heißt, wenn ich im Himmel bin, stehe ich alleine vor Jesus und ich muss Rechenschaft für mein eigenes Leben ablegen und ich muss Rechenschaft ablegen für jede einzelne Seele, die verbindlich zur Gemeinde gehört. Und dann steht dort, gehorcht euren Führern, also ordnet euch unter, fügt euch, das ist diese Tugend, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also da gibt es einen Zusammenhang. Bloß mal so als Hinweis, wie Gott das sieht. Und wenn dir heute ein paar Dinge aufgestoßen sind, dann bring es zum Herrn. Dann weißt du, dass das Wort Gottes war. Weil es konfrontiert immer das Fleisch. Und dann empfange die Gnade und lass es vom Herrn bearbeiten. Weil der Vater erzieht durch Güte und Strenge. Und das ist seine Liebe. Amen. Und wo das nicht gemacht wird, hast du einen sozialen Club, aber keine biblische Gemeinde. Und was du heute in Deutschland hast, viele flüchten in soziale Clubs. Life-Coaching, Ermutigung, Kaffee, Cappuccino. Da kannst du auch in den Fußballverein gehen. Das bringt genauso viel Frucht. Da schießt vielleicht noch ein Tor. Das ist Beifall. das, was wir heutzutage erleben in der westlichen Welt, ist das, wo Gott Steve Hill gewarnt hat vor mehreren Jahren, den Erweckungsprediger, der in Pensacola 5 Millionen Menschen zur Buße gebracht hat. Gott hatte ihm kurz vor seinem Lebensende diese Vision gezeigt, die Lawine, das habe ich jetzt mal noch neu gelesen. Sanfte Lehre, Gnade, Wohlfühl, Evangelium, Seele streicheln, ja nicht konfrontieren, ja nicht ansprechen. Das ist das, was wir heute erleben. Jesus hat ihn gewarnt. Er hat gesagt, dieses Evangelium bringt die Menschen in die ewige Verdammnis, wie die Lawine alles wegspült. Und ein Leiter sollte warnen, soll zurechtweisen, Lehren konfrontieren, die nicht aus der Bibel sind, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, und Menschen ansprechen, wenn du siehst, dass sie falsches Zeugs essen oder auf dem falschen Weg sich befinden. Und keiner macht das gerne. Aber das ist Liebe. Weil du den Zustand der Seele siehst. Wisst ihr, mal ganz ehrlich gesagt, die 21 Jahre, was mir nie Probleme bereitet hat, ist das Lernen des Predigen. Jedes Mal muss ich mich neu, das ist immer eine Herausforderung. Das darfst du nie verlieren. Das mache ich gerne, du merkst, die Salbung kommt, der Heilige Geist redet. Lernen, Predigen ist nur die Hälfte des Dienstes. Die andere Hälfte ist die Last, wo ich manchmal gedacht habe, warum bist du nicht auf Arbeit geblieben? Du hattest deinen wunderschönen Pickup. Du hattest im Sommer spätestens um 5:30, 6 Feierabend. Im Winter um 4. Hattest dein freies Wochenende, 2 Tage frei. Bis Freitagmittag. Hast abends Hauskreis gemacht, haben alles gerne gemacht. Und Gebetsabend, das war für uns nie eine Herausforderung. Sonntag gehst du in den Gottesdienst, machst ein bisschen mit. Du hast Anerkennung von deinem Chef. Und du siehst, was du gemacht hast. Jetzt erfahre ich mit meinen Enkeln durch Chemnitz, sonst würde ich sagen, guck mal, diese Häuseranlage, die hat euer Opa mitgebaut. Dort habe ich Kran bedient, das habe ich mitgemacht. Du hast was gesehen. Das war Bestätigung. Es ist nicht so, dass ich die Bestätigung suche, aber diese harte Arbeit war hart. Die war körperlich und die war irgendwann mal zu Ende. Aber der geistliche Dienst geht 24/7, wie der Dienst einer Mutter. Die Mutter, die sich 24/7 um die Kinder kümmert. Das ist diese Last, wo ich manchmal gedacht habe, was tust du denn hier an? Diese Last, wenn du spürst, wie die Seelen beschaffen sind. Ich spüre so stark das Fleisch, dass manchmal kann ich es kaum ertragen. Ich spüre diese Dinge. Du redest mit mir, ich bin nett und freundlich, ich liebe dich so sehr, aber ich im Geist, ich habe eine Scheidung der Geister mittlerweile ziemlich stark bekommen. Ich spüre das. Und diese Last zu tragen, 24/7, auch im Urlaub, da gibt es keinen Urlaub, es gibt keinen Frei, keine Minute. Das ist das, wo die Bibel sagt, betet für eure Leiter. Viele sind ausgestiegen, die das nicht ertragen können. Und am Ende war noch vor Jahren in Amerika oder Südamerika in einer großen Pastorenversammlung. Und sie bekam vom Heiligen Geist das Wort, hier frage nach, wer Selbstmordgedanken hat unter den Leitern. 3/4 eben, also mindestens 3, ich habe es nicht mal genau verstanden. Fast alle haben die Hand gehoben. Weißt du spürst das, du versuchst das rüberzubringen, aber du kannst niemanden zwingen. Gott zwingt dich nicht, Jesus zwingt dich nicht, der Heilige Geist zwingt dich, der Heilige Geist überführt dich, aber wenn du nicht reagierst, was machst du dann? Ich kann dich nicht zwingen, die Dinge. Aber diese Last zu tragen, wenn du spürst, wie es beschaffen ist, das ist manchmal unerträglich. Das lässt mich im Alltag nicht los. Und ich, selbst wenn ich es auf den Herrn werfe, mache ich immer wieder, bleibt es doch. es ist nicht nur das, dass ich weiß, dass ich eines Tages für euch, für jeden Einzelnen Verantwortung geben muss, Rechenschaft ablegen muss. Sondern weil du spürst das Herz Gottes. Amen. Du spürst diesen Schmerz Gottes über seine Kinder, wenn sie lau geworden sind, die Welt mehr lieben wie ihn. Wenn sie ihre Ablenkung nicht heilen lassen von Gott. Ungeheilte Ablehnung öffnet das Tür für den Geist von Isabel. So viele Mal erlebt. Alle hatten etwas gemeinsam. Keine Demut und Ablehnung. Position. Okay, ich schau auf. Aber man muss mal über solche Dinge reden, weil das ist alles nicht selbstverständlich. Und das ist, und denen die Verantwortung tragen, selbst für die Hausgruppen oder die Jugend. Wenn du einen Hirtendienst hast, selbst wenn du Kinderdienst hast, du hast Verantwortung für die Kinder. Gott gibt, teilt dir sein Herz mit. Und das ist diese Last, die du tragen musst. Mit seiner Hilfe, natürlich. Aber es ist alles nicht so leichtfertig getan. Wenn du sein Herz spürst. Es gibt unterschiedliche Salbungen. Der Evangelist spürt das Herz für die Verlorenen Gottes. Ich spüre mal das Herz als Hirte für die Schafe. Und wenn du den Zustand siehst im Land, wenn du das hörst manchmal, wird die Last nicht leichter. Und deswegen gibt es nur eine Lösung. Gebet. Gemeinschaft mit dem Vater, sein Herz teilen und in Fürbitte stehen. Das ist das, was er sucht. Amen. Dann wird es hier leichter. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die im Himmel Ansehen haben. Gemeinschaftliche Fürbitte. Der Priesterdienst tut es vor allen Dingen. Wo sind die wahren Apostel im Land? Wo sind die wahren Propheten? Hirten gibt es noch hier und da. Evangelisten. Ich habe ein kurzes Video gesehen von einem ehemaligen Kriminellen, der im Knast war. Jesus ist ihm begegnet. Jetzt predigt er das Evangelium auf der Straße. Preist dem Herrn, dass es solche Leute gibt. Und die Lehrer, ja, kann man auch suchen, die waren. So, aber wo sind die Apostel und die Propheten im Land? Die sind verschwunden. Zu meiner Zeit, vor 20 Jahren, gab es noch welche. Jetzt sind sie weg. Was erscheint? YouTube. Die Leute klicken einfach rein, die hören einen Müll, der am ersten mit der Bibel gar nicht übereinstimmt. Selbst ernannte Apostel, Propheten. Wie viele von diesen YouTubern, die christliche Botschaften beibringen, totalen Unsinn, sind Teil einer Gemeinde und rechenschaftspflichtig. Aber sie kritisieren geistliche Leiter weltweit in Größenordnung. Wer kontrolliert diese Menschen? Oder wer hat Aufsicht über sie? Wem sind sie untergeordnet in Demut? Aber sie blähen sich auf. Du kannst bei YouTube, du kannst deinen Kanal einschalten, du kannst deine Follower sammeln, du bist ganz allein. Deine Likes sind deine Gemeinde. Verführung pur. Lasst uns mal in Zukunft, wenn wir zum Gebetsabend uns treffen, lasst uns beten. Wir haben jetzt mal ein Leitertreffen angehört, wo mehrere Leiter zusammen waren, die im Land Einfluss hatten. Der eine war Bad Gandersheim mit Chef gewesen, die Einblick haben im Land. Das hat mich nur bestätigt. Und er hat genau gesagt, es ist so eine Not. Betet für die wahren Apostel, die wird die wahren Grundlagen legen. Die Propheten, die von Gott hören, für unser Land. Deutsche Propheten. Nehmt das als Gebetsanliegen, weil die Gemeinde wird geführt von Aposteln und Propheten. Es braucht Richtungsweisung vom Himmel. Amen. Und so weiter und so fort. Amen. Ich mache mal hier einen Punkt. Und ich werde mich heute persönlich mal bei den Kinderdienstmitarbeitern bedanken, die so lange mitgemacht haben. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir wollen dich ehren, Vater im Himmel. Wir wollen dir danken, wir wollen dich loben, wollen dich preisen, wollen dich wertschätzen. Wir können es gar nicht mit unseren Worten ausdrücken, aus unserem Herzen heraus. Vater, du allein bist gut, du bist gütig, du bist gnädig, du bist barmherzig. Und du hast uns alles geschenkt, du hast uns Christus gegeben. Und du sagst zu jedem Einzelnen von uns, willkommen in meiner Familie. In Ewigkeit. Danke, dass wir jetzt auf dieser Erde schon deine Familie sein dürfen. Danke, dass du auch klare Ordnung schaffst, damit das Fleisch nicht überwuchert, Herr. Und wir danken dir, Jesus, für dein Kreuz. Wir werden dich in alle Ewigkeit anbeten, als das Lamm, das sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Herr, bitte vergib, wo unser Eifer nachgelassen hat. Vergib, wo diese Tugend der Demut und der Wertschätzung nicht stark gereicht haben, wo wir in uns und durch uns selbst gelebt haben. Reinige uns, zerbrich jeden Stolz, jede Rebellion in uns. Befreie uns von jeder Ablenkung des Teufels. Mach uns wachsam, öffne uns die Augen. Lass uns uns selbst erkennen, wie du uns erkennst. Und wir danken dir für deine Gnade, die bereitsteht im überreichen Maß. Und Vater, wir wollen deine Gnade nicht versäumen. Wir wollen sie täglich neu ergreifen. Wir sind aus Gnade errettet und wir leben durch die Gnade. Amen.